Frau sein allein ist bei uns Programm,
sagt Eva von La Radio, dem Frauen-Lesben-Radio heute. Denn Frauenstimmen, Frauenthemen, Frauen als öffentliche Personen, die was zu sagen haben, sind unterrepräsentiert in der Medienlandschaft. Und?
Also ich glaube, wir haben eben versucht, alle Themen tatsächlich als Frauenthemen zu sehen.
Heißt es beim Frauen-Lesben-Info von Radio Dreieckland in den 90er Jahren, die jedes allgemeinpolitische Thema mit scharfen feministischen Messern sezierte. Beides feministische Radiosendungen, auf gleicher UKW-Frequenz und doch auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs.
Ja, ich begrüße jetzt hier im Studio Birgit und Edith. Sie haben von 1992 an das Frauen-Lesben-Info bei Radio Dreieckland moderiert. Edith bis 1997 und Birgit bis ungefähr 2003. Und die Eva, die macht seit 2006 La Radio, das Frauen-Lesben-Radio, das autonome Frauen-Lesben-Radio auf der Frequenz von Radio Dreieckland. Edith, du warst die Initiatorin des Frauen-Lesben-Infos. Es gab damals eine Inforeihe, die von Montag bis Freitag jeden Tag lief, wo alle möglichen Themen behandelt wurden. Ich nehme an, dass da auch feministische Themen theoretisch Platz gehabt hätten. Es gab damals auch schon La Radio. Warum sollte es jetzt noch ein Frauen-Lesben-Info geben?
Also bei mir persönlich war es so, dass ich zuerst in den gemischten Infos mitgearbeitet habe. Und erst über diesen Konflikt, dass sich das Frauen-Lesben-Radio autonom erklärt hat und diese ganze Auseinandersetzung, ich auf das Thema Feminismus gestoßen bin. Darüber, über diesen Konflikt, habe ich verstanden, okay, so Sachen wie Sprachverhalten in Gruppen und Unwohlfühlen als Frau, das ist jetzt kein Einzelfall oder das ist jetzt nicht eine Geschichte von mir alleine und anderen individuellen Frauen, sondern das hat ein System, das sich dann Patriarchat nannte. Und darüber bin ich mit anderen Frauen und Lesben so in die Diskussion gekommen, zu sagen, Mensch, es wäre doch eigentlich auch richtig, sich dann auch autonom zu organisieren und eben nicht dieses Sprechgebaren in den Redaktionssitzungen mit den Männern zu haben.
Ihr wart zwar Teil der Inforeihe, aber ihr wolltet von Anfang an nichts mit der Info-Gesamtredaktion zu tun haben. Wie habt ihr das durchgesetzt damals?
Die Tagesinfos waren damals schon irrsinnig zerstritten, diese Redaktionssitzungen. Inforedaktionssitzungen waren überhaupt kein Spaß. Der Montag kämpfte gegen den Dienstag und so weiter. Wirklich, wirklich schlimm. Und wir haben einfach gesagt, da machen wir nicht mit. Und irgendwie war schon die Sensibilisierung so weit, so wenn so eine Frauengruppe sowas sagt, dann muss das so sein. Wurde einfach so geschluckt.
Eva, zu dieser Sensibilisierung haben ja auch deine Vorgängerinnen irgendwie beigetragen. Also ihr seid ja eben tatsächlich keine Redaktion von Radio Dreieckland. Ihr seid ein autonomes Radio, was auf der Frequenz von Radio Dreieckland sendet. Und das ist das Resultat eben eines Sexismuskonflikts oder eines Sensibilisierungsprozesses, wie auch immer man das nennen will. Kannst du die Geschichte, auch wenn es vor deiner Zeit war, nochmal ganz kurz skizzieren?
Ja, also was jetzt Edith auch gerade schon beschrieben hat, ich denke, das war bei für die Radiofrauen, die haben das auch hier mitbekommen und gespürt im Radio. Und da gab es eben ganz besonders einen Mann in der Musikredaktion, also ich glaube, detaillierter muss ich es jetzt nicht sagen, der wohl sehr auffällig war, also fast schon verhaltensgestört, würde ich sagen, in seiner Art und Weise, wie er hier sich verhalten hat und hat dann einen sehr provokativen Flyer für seine Musiksendung produziert und war dann so dumm, die Kopiervorlage dieses Flyers im Kopierer liegen zu lassen. Und darauf zu sehen, war eine Frau mit langen Lederstiefeln, Strapsen und Spitzenunterwäsche in Sadomaso-Pose. Und sie hat dann einer anderen Frau ins Gesicht getreten und hat dabei ganz laut den Vornamen dieses Redakteurs gerufen. Also völlig bizarre Flyer. Man weiß gar nicht, was das sollte, aber also das war symptomatisch irgendwo auch für die Stimmung oder was hier so normal und selbstverständlich war. Und das Schlimme war ja eben, obwohl in den Statuten von Radio Dreieckland Antisexismus steht und auch damals schon stand, dass es nicht wirklich geahndet wurde. Also da wurde dann ganz viel diskutiert und alle haben sich aufgeregt, aber dieser Mensch hat noch sehr viele Jahre hier weiter ganz unbehelligt senden dürfen. Und das war dann, denke ich, für meine Vorgängerin der Schlussstrich, also wo sie gesagt haben, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Aber das war natürlich nicht der einzige Vorfall, sondern so der Höhepunkt vielleicht. Oder das, was dann so als Mythos in der Erinnerung bleibt.
Mhm. Ja. Ihr beide, Edith und Birgit, ihr habt euch beide oder auch das gesamte Frauen-Lesben-Info als Teil der Frauen-Lesben-Szene auch verstanden. Was hatte das für Auswirkungen auf eure Sendung?
Also ich würde sagen, also wir haben eben diese autonome Frauen-Lesben-Szene hat sich sozialrevolutionär verstanden, hat sich nicht nur für Frauenrechte oder sowas eingesetzt, sondern war insgesamt politisch aktiv in ganz vielen Feldern. Und ich glaube, dass wir mehr oder weniger zuerst das Radio als Sprachrohr benutzt haben für diese Bewegung. Das war eigentlich unser Ziel. Wir haben gesagt, wir machen ganz viel. Wir waren auch eine große Gruppe am Anfang, über 10 Frauen, die das gemacht haben. Und eigentlich haben wir so aus unseren politischen Aktionen raus, sind wir dann mittwochs ins Radio geeilt und haben dazu Beiträge gemacht, die ganz klar das gut geheißen haben, was wir gedacht haben. So.
Also ich denke, es war auch nicht so ein journalistischer Ansatz zu sagen, wir wollen jetzt das gut machen oder sowas, sondern wir waren Teil dieser Bewegung und fanden das dann die runde Sache, darüber auch zu berichten.
Ich glaube, es hatte stellenweise durchaus die Auswirkung, dass es wie eine Art Hofberichterstattung für die Szene war. Und das würde ich im Nachhinein auch kritisch sehen. Wir haben uns in der Zeit aber auch entwickelt und immer mehr uns gefragt, wollen die Leute das eigentlich überhaupt, dass wir ihnen genau sagen, was sie denken sollen? Oder wäre es nicht besser, wir würden ein bisschen objektiver berichten und dann können die Hörerinnen selbst entscheiden, was sie gut finden. Diese Diskussionen gab es und irgendwann hat sich das auch dahin entwickelt, aber am Anfang ganz sicher nicht.
Also ihr fühltet euch einer ganz bestimmt, nämlich der autonomen Frauen-Lesben-Bewegung zugehörig damals.
Ja.
Ihr hattet auch, ein wichtiger Bezugspunkt damals war auch die Rote Zora, ein feministischer Zweig vielleicht, wenn man das so nennen kann, von den revolutionären Zellen. Wie hat es damals in euren Radiosendungen eine Rolle gespielt?
Es gab halt verschiedene Anschläge von der Roten Zora damals, zum Beispiel auf diese Adler-Bekleidungsgeschäfte, auf alles mögliche andere auch. Und man muss vielleicht sagen, dass die revolutionären Zellen und die Rote Zora anders als die RAF früher keine derartige Untergrundbewegung waren, sondern sie haben immer die Berührung zu den sozialrevolutionären Bewegungen gesucht und haben auch alle möglichen langen Verlautbarungen veröffentlicht, die wir fast immer vorgelesen haben. Aber und sie hatten das klare Einverständnis, dass sie keine Menschen schädigen, dass sie keine Anschläge machen, in denen Menschen zu Schaden kommen können. Und das haben sie auch nicht gemacht. Mhm. Ja, für uns, glaube ich, war das schon so ein Punkt, eben wo starke Zeichen gesetzt wurden. Und ich fand es damals uneingeschränkt gut. Also ich habe mich da positiv drauf bezogen.
Weil wir auch gesagt haben, es geht nicht nur um die Befreiung von Frauen, es geht um viel mehr. Also sowas wie ein Unterdrückungssystem wie Kapitalismus oder Rassismus müssen wir auch mitdenken. Und es lässt sich vielleicht am besten beschreiben mit dem Satz der Autorin Ingrid Strobel, die sagte, Frau sein allein ist kein Programm. Das fand ich sehr griffig damals.
Eva, wie ist es bei euch heute? Du bist jetzt seit 9 Jahren dabei bei La Radio. Seitdem gibt es jetzt auch nicht mehr so eine wahnsinnig starke feministische Bewegung, wie es das vielleicht Anfang der 90er Jahre noch gegeben hat. Aber fühlt ihr euch trotzdem irgendwie einer bestimmten feministischen Bewegung oder Szene zugehörig?
Ich wollte jetzt gerade anknüpfen und sagen, Frau sein allein ist bei uns Programm. In meiner Wahrnehmung gab es diese Szene, ja, wie ihr sie beschrieben habt, gab es die einfach nicht mehr. Oder ich konnte die nicht fassen und greifen. Klar. Und ihr bestätigt das ja auch. Insofern ist die Frage sehr schwer zu beantworten, ob und welcher Szene wir uns zugehörig fühlen. Also ich könnte es jetzt gar nicht 5 verschiedene Szenen aufzählen und sagen, das ist grundsätzlich klar. Also fallen dann so Begriffe wie die queer-feministische Szene und Pop-Feminismus und das ist jetzt der letzte Schrei und damit können wir uns identifizieren. Das ist der neue junge Feminismus und Hashtag Aufschrei und all diese Dinge, die man jetzt so kennt, Missy-Magazine, also das sind so die Medien, die Organe, wo wir uns auch positiv drauf beziehen. Und wenn das eine Szene ist, dann würde ich sagen, gehören wir dieser Szene an.
Genau, das Missy-Magazin, also ein popfeministisches Magazin, was 4 Jahren oder so auf den Markt gekommen ist, die schreiben Sie seien ein Magazin für Frauen, die sich für Popkultur, Politik und Style interessieren. Also vielleicht eher ein lustvollerer oder unterhaltenderer Ansatz von Feminismus. Würdest du das auch für La Radio so unterschreiben?
Ich kann nur für mich sprechen. Also ich kann nicht sagen, La Radio, das ist jetzt eine ganz homogene Gruppe, die das unterschreibt. Also wir hatten durchaus dann auch noch Frauen am Anfang in der Redaktion, die ein bisschen älter waren und die dann eher noch sich diesem politischen Ansatz sehr zugehörig gefühlt haben.
Du hast auch viel feministische Musik zum Beispiel eingebracht bei La Radio. Ist es so dein persönliches Steckenpferd oder kann man das auch als so einen Trend bezeichnen?
Persönliches Steckenpferd in erster Linie. Feministische Musik kann ich noch nicht mal so 100% unterschreiben. Natürlich freue ich mich, wenn die Musik inhaltlich auch feministisch ist, aber das ist nicht mein Kernfokus immer. Und deswegen habe ich eben auch zitiert, also Frau sein ist oft schon Programm genug. Also wir sind froh, wenn wir überhaupt Themen haben. Und dann reicht es oft, dass es einfach nur von der Frau kommt. Das muss inhaltlich gar nicht feministisch sein. Also das Frau sein, also das Geschlecht, hat für La Radio dann wirklich schon gereicht, um sendbar zu sein.
Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du warst noch keine, in Anführungszeichen, fertige Feministin, als du bei La Radio angefangen hast. Aber andersrum wärst du schon durch La Radio politisiert worden. Wie ist das dann trotzdem passiert?
Ich bin als lesbische Frau, also das war eigentlich der Punkt, der mich an La Radio gereizt hat. Es hieß ja Frauen-Lesben-Radio, das war natürlich ein Anknüpfungspunkt für mich auch. Und ich denke, dass das für einige Redakteurinnen in erster Linie mal auch so der Anknüpfungspunkt zu La Radio war. Und darüber sind sie dann vielleicht zum Feminismus gekommen. Und so war es bei mir auch.
Und ich glaube, das war eben auch ein ganz wertvoller Punkt da drin. Ja? Weil ich kenne zum Beispiel eine Ex-Mitbewohnerin von mir, als die in den Verdacht kriegte, dass sie vielleicht lesbisch ist. Da hat ist sie ins feministische Archiv gegangen und hat sich Kassette für Kassette ausgeliehen und angehört. Ja? Und dann, weil damals war das noch nicht so einfach, die Lesben tauchten noch nicht in den Vorabendserien auf oder so, man musste erstmal irgendwelche Identitätsanknüpfungspunkte überhaupt finden und hat dann durch diese alten, damals noch Frauen-Lesben-Radio-Kassetten dann so gefunden, auch ist doch gar nicht so schlecht, lesbisch zu sein vielleicht. Mhm. Und das denke ich, das war auf jeden Fall der große Verdienst auch vom Frauen-Lesben-Radio.
Wobei man muss auch sagen, das Frauen-Lesben-Info hieß am Anfang auch nur Frauen-Info. Und ich weiß noch, wie wir in der Auseinandersetzung mit lesbischen Zusammenhängen, wir dann auch überlegt haben, Mensch, wäre es nicht richtiger, das auch im Namen zu tragen und dass wir welche angesprochen haben und die gefragt haben, wie sie das finden. Und dann haben wir den Namen auch geändert. Mhm. Aber am Anfang war es Frauen-Info.
Trotzdem war eben bei euch der Fokus nicht so sehr auf Frau sein oder auf lesbisch sein, sondern ihr seid angetreten eigentlich mit alle Themen sind Frauenthemen. Ne?
Also ich glaube, wir haben eben versucht, alle Themen tatsächlich als Frauenthemen zu sehen und haben dann immer wieder auch geguckt, was ist eigentlich, wie geht es Frauen sozusagen in diesem Konflikt? Ja? Du kannst einen Gewerkschaftskonflikt oder eine, keine Ahnung, was war hier, Abschiebungen, es wurde dieses Abschiebelager gebaut und was weiß ich. Du kannst das allgemein kritisieren und du kannst aber jedes Mal auch nochmal gucken, was bedeutet das ganz speziell für Frauen, die zum Beispiel in so ein Lager müssen, in welchen Situationen sind die. Und im Grunde haben wir festgestellt, es ist nahezu für jedes Thema möglich. Ja?
Das war auch die Zeit, wo Rassismus ein wichtiges Thema war. Anfang der 90er gab es ja auch viele Anschläge auf Flüchtlingswohnheime und so weiter. Und ihr habt deswegen auch versucht, Migrantinnen in eure Sendung einzubinden.
Das war von Anfang an eigentlich auch der Ansatz, dass wir gerne mit Migrantinnen zusammenarbeiten wollten und dass wir das als großen Gewinn fürs Frauen-Lesben-Info auch gesehen haben, wenn wir nicht nur mit dieser deutschen Sicht da drin sitzen. Aber ich muss sagen, es ist auf Dauer nicht so gut gelungen, ja, weil das dann doch, teilweise waren es Frauen, die nicht gut Deutsch konnten, wo wir den Anspruch hatten, die Sachen zu übersetzen und wir haben ziemlich schnell gemerkt, das überfordert uns komplett, wir kriegen das nicht hin, neben dem Infomachen noch diese Sachen zu übersetzen. Mhm. Aber relativ lange haben wir das hingekriegt.
Sie haben auch die Montagsmütter bei euch gesendet.
Samstagsmütter.
Genau, die Samstagsmütter haben auch bei euch gesendet. Das hatte schon sehr auch einen explizit politischen Grund, oder?
Also die Samstagsmütter, das waren kurdische Frauen, die sich sehr gut organisiert hatten. Für sie war es auch, also dieses Engagement, also dieses an die Öffentlichkeit treten, war für sie auch zum Teil danach auch ein Grund, dass sie Asyl bekommen haben, weil sie eben belegen konnten sozusagen, dass sie politisch aktiv waren. Ne? Sie waren aber auch sonst politisch aktiv, also man kann jetzt nicht sagen, sie waren nur politisch aktiv, um das Asyl zu bekommen, die waren einfach politisch aktiv. Aber wie belegst du das eigentlich? Und wenn du so eine Radiosendung dann hast, dann war das schon ein anderer Grund, der auch gegolten hat vor Gericht.
Also initiiert wurde die Gruppe von Migrantinnen, aber es waren dann auch deutsche Frauen dabei und es gab so ein bisschen eine Personalunion von welchen, die im Frauen-Lesben-Info waren und bei den Samstagsmüttern. Und deswegen hat es einen breiten Raum eingenommen und auch da wieder so die Verbindung von internationalen Themen oder Frauen aus anderen Ländern und die Vorstellung, gemeinsam was erarbeiten zu wollen. So,
so ein Satz, den ich von dem Vorgespräch, was ich mit dir hatte, Birgit, in Erinnerung habe, du hast gesagt, die 90er Jahre waren das große Jahrzehnt der Identitäten. Wie würdest du das erklären? Was hatte das für eine Auswirkung auf eure Sendung?
Also mit dem Jahr der Identität, Jahrzehnt der Identitäten meine ich erstmal so im großen politischen Sinn. Die ex-jugoslawischen Menschen haben sich die Köpfe aufgrund von irgendwelchen ethnischen Konstruktionen eingeschlagen, genauso die ex-sowjetischen. Also Identität war eine ganz, ganz große Sache. Und ich glaube, wir haben uns da zum Teil ein bisschen verheddert drin in solchen Dingen wie, okay, ich bin die privilegierte, weiße, Mittelschichtsfrau, aus Deutschland, auch noch aus dem reichsten, einem der reichsten Länder der Welt und so weiter, so versucht immer unsere Identität sozusagen ein Stück weit abzugrenzen, auch von anderen Frauen, die diese Privilegien eben nicht haben. Und meine Meinung ist mittlerweile, dass wir es uns da zum Teil ganz schön schwer gemacht haben oder zum Teil vielleicht auch ein bisschen tatsächlich verrannt haben.
Ich denke, es war ja auch falsch. Also wir nannten das damals die Triple Oppression Theorie, war das ja, die dreifache Unterdrückung der Migrantin als Frau, als arm so und dann noch was. Im feministischen Antifa zum Beispiel so, dass wir für eine Veranstaltung Geld verlangt haben. Also wir mussten eine Referentin bezahlen und haben dann gesagt, Migrantinnen müssen nichts zahlen. Und dann sagt der eine irgendwann, ja, aber vielleicht hat eine Migrantin mehr Geld als ich. So, und da fing es auch an, das zu hinterfragen, zu sagen, ja, nee, also das stimmt alles nicht so, dass da eine Linie sozusagen bergab geht, sondern da gibt es ganz viele Widersprüche, ja. Und
auch eben so Dinge, dass sich irgendwelche Ureinwohner aus USA oder aus Südamerika oder so gefunden haben als Ureinwohner und dann Unterstützung dieser Identitätsbildung auch hatten, ja, und grundsätzlich die Guten waren. Und heute sehe ich sowas auch kritischer oder denke ich, braucht man solche Identitäten oder schafft es eigentlich mehr Unterschiede, schafft es wirklich was für die Leute?
Ihr habt jetzt viele Dinge auch gesagt, die ihr heute kritisch seht. vielleicht zum Schluss. Worauf seid ihr besonders stolz, was ihr in dieser Serie gemacht habt?
Ich würde sagen, wir haben jede Menge Erfolge zu verzeichnen, aber das kann ich erst heute sagen. 1995 hätte ich gesagt, nur Frust, nur schlecht, nur nichts verändert oder so. Das Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen oder Frauen. Anfang der 90er Jahre bist du als hysterisch verschrien worden, wenn du sowas behauptest. Kindern wurde das nicht geglaubt. Da hieß es ja, die sind halt fantasiereich oder haben irgendeinen Film gesehen oder so. Heute ist man da sehr viel sensibler für dieses Thema, absolut. Ne? Oder auch diese Veränderung der Sprache. Bei uns war das ganz stark zu sagen, Hörer und Hörerinnen. Bis irgendwann selbst der Oberbürgermeister von Bürger und Bürgerinnen sprach oder so. Das war Anfang der 90er absolut kein Thema. Ne?
Ich denke auch, dass wir letztendlich viel erreicht haben in so einer Selbstverständlichkeit von Themen, wo wir wirklich ein bisschen auch Vorreiterin waren und die heute überall auftauchen. Und das ist vielleicht die Besonderheit vom Frauen-Lesben-Info, dass wir eben eher so ein Sprachrohr dieser Gesamtbewegung waren und in dem Moment auch stark gebröckelt haben. Wir sind mit der Bewegung gebröckelt, auch im Frauen-Lesben-Info.
Genau. Ne? Gebröckelt ist vielleicht dann so eine Überleitung zu dir, Eva, bei der Radio. Bist du nämlich eigentlich zurzeit die letzte übrig gebliebene aktive Redakteurin. Was macht das mit so einer Redaktion? Ja, wenn man eigentlich ständig darum kämpfen muss, überhaupt noch weiter bestehen zu können.
Ja, so ein bisschen stellt man sich die Frage, brauchst du das überhaupt noch? Oder woran liegt es, dass sich niemand dafür interessiert, wenn es doch eigentlich so wichtige Themen sind? Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, es gibt wahnsinnig viele Frauen in Freiburg, die das inhaltlich interessiert. Es passiert auch gerade wieder ziemlich viel in Freiburg. Es muss an dem Medium liegen. Und ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf Radio machen. Allerdings die neue Chance ist dann vielleicht nochmal mit dem Internetradio oder mit Podcast und Mediatheken. Und da gibt es ja dann auch nochmal neuere Darstellungsformen. Man muss zusammenarbeiten. Also wir müssten, oder ich, muss mehr auf Gruppen in Freiburg zugehen und sagen, hey, wir haben hier eine super Möglichkeit. Ihr könnt das, was ihr macht, hier auch noch einem breiteren Publikum präsentieren.
Wirst du das machen? Wird es weitergehen?
Ja, das Radio wird nicht sterben.
Eva, Edith und Birgit über Irrtümer und große Erfolge feministischer Radiogeschichte bei Radio Dreieckland.